SWR 2 Forum.
20 Jahre nach 9/11, wie verändert der Terror die Welt? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Seit am 11. September 2001 die Terrororganisation Al-Qaida die USA angegriffen haben, ist die Welt in einem Dauerkampf gegen den Terrorismus. Es ist ein Kampf auf allen Ebenen, militärisch, polizeilich, geheimdienstlich, diplomatisch und gesellschaftlich. Die Bilanz ist umstritten und im Falle Afghanistans schlicht desaströs. Vergleichbare Terrortaten gab es seither nicht, aber es entstanden neue Krisenherde und der Islamismus bleibt gefährlich. Wie geht es also weiter? Dazu diskutieren in diesem SWR2-Forum Professorin Marina Henke, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Hertie School in Berlin, Dr. Guido Steinberg von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik und Thomas Niels, Zeitzeuge und Journalist. Im Radio, im Fernsehen wird derzeit viel über diesen 11. September gesprochen, für den wir den amerikanischen Ausdruck 9/11 übernommen haben. Und immer heißt es, jeder, der diesen Tag erlebt hat, weiß noch ganz genau, wie er ihn erlebt hat. So prägend, so einschneidend, so überwältigend, so erschreckend waren die Ereignisse. Thomas Niels, unter allen Zeitzeugen waren Sie in Deutschland der Prominenteste. Als Korrespondent des WDR haben Sie über die Einschläge der Flugzeuge in die Twin Towers live berichtet, von Ihrem Balkon in New York. Sie haben es schon etliche Male erzählt, bitte noch einmal.
Ja, es war kurz vor 9 Ortszeit, kurz vor 15 Uhr in Deutschland. Ich stand auf dem Flur dieses Hochhauses im 35. Stock, wo unsere Wohnung, also die Wohnung meiner Frau und meine gewesen ist, und drückte auf den Knopf, damit der Aufzug kommt, und dann öffnete sich wieder die Wohnungstür. Meine Frau trat den kleinen Flur und sagte, komm doch noch mal zurück, da brennt's im World Trade Center. Also keine Rede von Flugzeug, keine Rede von irgendwas anderem, sondern nur von da brennt's im World Trade Center. Rauchschwaden seien zu sehen und Feuer eben. Und dann, naja, gelernt ist gelernt, als Reporter, auch schon als Lokalreporter, gehe ich natürlich gucken, weil World Trade Center ist ja so ein Stichwort. Und sehe dann in der Tat den Nordturm brennen, nicht den ganzen, sondern das obere Viertel, das obere Fünftel. Besagte Rauchschwaden, besagtes Feuer und wusste nichts von einem Flugzeug, aber reagierte sofort, wie Journalistinnen und Journalisten eigentlich reagieren sollen. Erst recht in Internetzeiten, was kannst du daraus machen? Nein, so rünstig nicht, aber naja, also ich griff zum Telefon und dachte, bis 15 Uhr sendet doch noch jemand. Und rief eine Sendung in Köln an und habe dann noch vor 15 Uhr, also Minuten nach dem Einschlag, wie sich später herausstellte, ich wusste es ja noch nichts von diesem Einschlag, berichtet. Und zwar falsch. Ich sprach auf die Frage, was ist denn da passiert, des Kollegen beim WDR von möglichen Kalamitäten zwischen einem Styropor-Rest und einem Feuer, das da entstanden ist, also einem Unglück, Renovierungsarbeiten von verzweifelten Amerikanern, die ja auch heute noch bisweilen in Gebäude ihre kleinen Maschinen, Cessnas, Piper, dirigieren, um ihrem Leben und nicht etwa sind das Selbstmordattentäter ein Ende zu bereiten. Und dann Minuten später redete ich so etwas natürlich nicht mehr, denn ich blieb am Telefon, sondern sah die zweite Maschine in den Südturm rasen, den diagonal aufschlitzen. Und da war es klar, das war kein Unglück, das waren keine Renovierungsarbeiten. Das war der Anfang, Herr Ihm.
Frau Henke, Sie waren lange Jahre in den USA, nun lehren und forschen Sie also in Berlin. Insbesondere über Themen im Bereich der Sicherheitspolitik haben Sie 9/11 als eine Zeitenwende erlebt, hin zu einer Welt, in der man die Unsicherheiten und Bedrohungen nicht mehr ausblenden kann?
Auf jeden Fall. Es war ein ganz besonderer Moment. Es war praktisch der Beginn einer neuen Ära, die jetzt aber auch wieder zu Ende geht. Also man muss es so verstehen, bis in den 90er Jahren war die Außen- und Sicherheitspolitik der Welt von dem Kalten Krieg dominiert. Und dann gab es so eine kleine Pause in den 90er Jahren, wo man noch nicht so ganz wusste, um was es sich jetzt wirklich handelt. Viel wurde natürlich dann über die amerikanische Hegemonie damals gesprochen. Und dann kam 9/11 und von dem ganzen Diskurs über Kommunismus und der Sowjetunion hin zu einem Fokus auf Terrorismus und natürlich auch den Dschihad. Man hat dann als die Protagonisten und die Sicherheitsprobleme der Zukunft eben die islamische Welt diagnostiziert und Terrorismus als das große Problem, mit dem sich jetzt der Westen auseinandersetzen muss. Was auch interessant ist, die amerikanische Reaktion damals. Es gab vor allem in der Bush-Regierung, wie sich wahrscheinlich viele noch daran erinnern, Leute, die eben an diesen Neokonservatismus geglaubt haben. Und einer der wichtigsten Gedanken oder Prinzipien des Neokonservatismus ist die Idee, dass eben eine unipolare Welt die sicherste und stabilste Welt ist. Und man muss diese Hegemonie, amerikanische Hegemonie, ausbauen. Also Amerika als ein Hegemon der Stabilität in der Welt dann schaffen kann. Und deshalb eben auch diese beiden Kriege, die dann nach 9/11 lanciert worden sind, Afghanistan und Irak. Und im Prinzip waren beides Abschreckungskriege. Das muss man immer sich wieder im Kopf behalten. Die Idee, wie habt ihr es nur gewagt, uns anzugreifen? Und jetzt eine Darstellung der amerikanischen Macht, um zu sagen, und ihr könnt uns nicht klein bekommen. Wir sind die mächtigste Macht auf dieser Welt. Und eben durch diese Kriege, diese Darstellung dieser vor allem natürlich militärischen Macht.
Diese Rolle der USA als Hegemon, die wackelt ja gerade sehr. Herr Steinberg, Sie sind Experte für den Islamismus und die Städten und Staaten, wo er gedeiht. Uns allen sind ja die Ereignisse in Afghanistan im Augenblick sehr präsent. Unser Afghanistan-Krieg begann mit 9/11 und 20 Jahre danach endet er. Die Niederlage des Westens wird als Zäsur erlebt. Ist dies wieder einmal der Augenblick für einen Strategiewechsel?
Wir werden diesen Strategiewechsel sicherlich erleben, aber in meiner Sicht ist tatsächlich der 11. September und auch der Abzug aus Afghanistan, das sind Ereignisse, die für die Geschichte der islamischen Welt als Epochendaten bestehen bleiben. Wenn man es weltpolitisch betrachtet, glaube ich gar nicht, dass das so der Fall ist, sondern ich sehe das eher wie Frau Henke, dass wir da eine längere Übergangszeit sehen. Die beginnt so mit dem Ende des Kalten Krieges 1985 und die ist geprägt davon, dass die USA und einige ihrer Verbündeten mit ganz viel Optimismus an die Weltpolitik herangehen und glauben, dass sie mit ihrem Muster, mit ihrem Vorbild die Welt prägen können. Und die Ereignisse in Afghanistan sind ein Ausdruck dieses Glaubens. Und wir sehen aber doch schon sehr, sehr früh, dass nach dem Ende der Bush-Administration, vielleicht sogar in den letzten Jahren der Bush-Administration, die Amerikaner sich klar darüber werden, dass sie wahrscheinlich zu viel in diese Konflikte im Irak und auch in Afghanistan investieren und gleichzeitig die große weltpolitische Konkurrenz des 21. Jahrhunderts schon im Hintergrund sich aufbaut, nämlich die mit China. Deswegen glaube ich, dass wir in der Rückschau gar nicht so sehr auf den 11. September und auf Afghanistan schauen werden, sondern eher auf das Ende des Ost-West-Konfliktes 1985 und folgende und dann auf die Veränderungen in der amerikanischen Weltpolitik, so etwa ab dem Jahr 2008 mit dem, was Barack Obama damals den Pivot to Asia genannt hat. Und wir können ja jetzt beobachten, dass drei so unterschiedliche Administrationen wie die von Barack Obama, von Donald Trump und die von Joe Biden alle diesen Sprung nach Osten Richtung Pazifik und Asien mitgehen. Und trotzdem ist es so für die islamische Welt, und danach haben Sie mich ja auch gefragt, ist Afghanistan natürlich ein Einschnitt, weil die Amerikaner gehen. Und sie werden wahrscheinlich auch aus anderen Gegenden sich zurückziehen, vor allem aus Gegenden, die uns hier in Europa näher liegen.
Terror ist ja nicht nur die Tat, sondern auch eine Botschaft. Das Bild der einstürzenden Twin Towers wurde von Menschen weltweit in seiner Symbolik verstanden. Das Pentagon wurde getroffen. Und ohne das beherzte und letztlich selbstmörderische Eingreifen der Passagiere des vierten Flugzeugs wäre womöglich das Weiße Haus zerstört worden. Das war von Osama bin Laden und seiner Al-Qaida klug gemacht. Die Signalwirkung überdauert die Zeiten. Seither gab und gibt es weiterhin Terror, aber keine einzige Tat, die je wieder das Ausmaß von 9/11 erreicht hat. Wie erklären Sie sich das?
Nun, ich denke, dass die Amerikaner damals geschlafen haben und auch westliche Sicherheitsdienste insgesamt. Es ist nach dem 11. September nicht mehr möglich gewesen, Anschläge über Kontinente hinweg von solchem Ausmaß zu planen, ganz einfach deshalb, weil die USA, die Verbündeten, aber auch die Russen und die Chinesen begriffen haben, was für eine Gefahr von kleinen Gruppen an Orten ausgehen kann, die scheinbar weit weg sind, wie Afghanistan, der Irak oder auch Somalia. Ich glaube, dass das die wichtigste Erklärung ist. Ganz einfach das völlige Versagen, auch das Versagen an Vorstellungskraft, dass die Sicherheitspolitik des Westens in den Jahren 1997 bis 2001 geprägt hat. Es gab ja die Warnungen, es gab die großen Anschläge der Al-Qaida auf die amerikanischen Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam. Es gab den Anschlag auf die USS Cole, einen Zerstörer im Hafen von Aden. Das waren damals schon große, fast epochenmachende Anschläge, über die wir nicht mehr reden, ganz einfach deshalb, weil sie vom 11. September überdeckt werden. Aber das Versagen von Nachrichtendiensten, von Polizeibehörden, aber auch von Regierungen, die einfach nicht begriffen haben, was dort im Entstehen war, ist der wichtigste Grund. Das haben wir seitdem nicht mehr erlebt. Wir haben es einmal noch erlebt, dass es einer Organisation gelungen ist, über Kontinente hinweg größere Anschläge zu verüben. Das war am 13. November 2015 in Paris. Und auch das war aus meiner Sicht nur deshalb möglich, weil nun einmal die Europäer über Jahre hinweg ihre Grenzen offen gelassen haben. Und das ist vollkommen, dass es da nur eine Organisation bedurfte, die das für sich nutzte. Also in der Regel sind es die Fehler der Opfer, die solche Anschläge ermöglichen. Und so viele Fehler hat man im Westen seit 2001 dann eben nicht mehr gemacht.
Darf ich da wieder sprechen möglicherweise? Also der Kreis ist rund. Jetzt haben wir ja erlebt in den letzten Wochen, was in Afghanistan passiert ist und fragen auch rauf und runter nach den Gründen für diese sarkastisch gemeint Überraschung. Die Rückkehr der Taliban, nicht derselben, glücklicherweise noch nicht die Rückkehr von Al-Qaida. Aber da haben ja auch nach 20 Jahren erneut Geheimdienste versagt. Da kann man ja nicht nur sagen, die haben nichts weitergegeben. Selbst wenn sie was gewusst haben und es weitergegeben haben, dann haben eben andere versagt, Frauen und Männer in der Politik, die nicht zuhören wollten. Das scheint ja immer noch zu sein, das, was Herr Dr. Steinberg gerade gesagt hat, von der Ahnungslosigkeit untätiger Geheimdienstlerinnen und Geheimdienstler. Da kann man ja nicht mal ins Zeugnis schreiben, sie waren zumindest bemüht.
Ja, das ist tatsächlich richtig, wobei ich den Fehler tatsächlich ganz eindeutig bei der Politik sehe. Seit anderthalb Jahren ist vollkommen klar, dass die Taliban den Konflikt gewonnen haben. Und zwar seit dem Abkommen zwischen der Trump-Administration und den Taliban im Februar 2020. Politik in mehreren Staaten, auch hier in Deutschland, hat sich der Illusion hingegeben, dass es da irgendeine diplomatische Lösung geben könnte. Die Lageberichte des Verteidigungsministeriums, des deutschen Militärs und die Lageberichte auch des BND, die haben durchaus ein solches Szenario diskutiert, eines schnellen Zusammenbruchs. Niemand hat die zwei Wochen vorhergesehen, die wir dann erleben mussten. Aber die waren da. Da hat aus meiner Sicht die Politik die Fehler gemacht. Was ich aber eben meinte, waren tatsächlich die Anschläge. Es waren nicht die, natürlich machen Sicherheitsbehörden immer noch Fehler, die Politik macht Fehler. Das ist durchaus menschlich. Aber die großen transnationalen Anschläge in Afghanistan geplant, in Hamburg, in Saudi-Arabien, an anderen Orten organisiert und in den USA durchgeführt, die hat es nicht mehr gegeben. Ganz einfach deshalb, weil die Sicherheitsbehörden sich darauf konzentriert haben.
Es gab ja aber auch, wenn ich das einflechten darf, eine neue Form der Kriegsführung, der sogenannte asymmetrische Krieg. Das heißt, man hat es nicht mehr mit einer Armee zu tun, mit einem Schlachtfeld, sondern mit einem Netzwerk und potenziell ist die ganze Welt irgendwie ein Anschlagsort, ein potenzieller. Auch darauf musste man sich erstmal einstellen. Das war man so nicht gewohnt. Ist das mittlerweile gelungen? Weiß der Westen, wie er mit dieser Bedrohung klug umzugehen hat, Frau Henke?
Nein. Und Herr Dr. Steinberg hat schon vorher gesagt, es gab diesen Pivot to Asia. Aber man kann diesen Pivot to Asia von zwei verschiedenen Perspektiven interpretieren. Der erste ist, dass es eine wirkliche große Bedrohung von China gibt. Die andere Interpretation, vielleicht ein bisschen zynisch, ist zu sagen, die Amerikaner haben realisiert, dass sie eben diesen asymmetrischen Kriegen sehr, sehr schlecht sind. Dass sie im Prinzip technisch zwar einen wahnsinnigen Vorsprung haben, aber dass dieser Vorsprung in diesen Konflikten mit diesen Insurgents nicht wirklich von Vorteil ist, weil eben gerade die Taliban, aber auch der Islamische Staat und die verschiedenen Al-Qaida-Gruppierungen, die es dann im Irak gab, mit den einfachsten Mitteln den Amerikanern immer wieder wehtun können auf die verschiedensten Weise. Und deshalb eben diese Entscheidung, vor allem auch unter den Militärs zu sagen, wir können uns nicht mehr auf diese asymmetrischen Kriege fokussieren, aber wir sind gut in den Kriegen, wo es eben um von Großmächten, also diesen Great Power Politics, hat Amerika ganz klar auch während des Kalten Krieges immer wieder einen Vorsprung gehabt gegenüber der Sowjetunion. Und der Konflikt mit China wird sich auch mehr oder weniger auf solchen Bahnen projizieren. Es geht hier um Technologie, es geht ein Peer-to-Peer-Konflikt. Und das ist eben was ganz anderes als diese asymmetrischen Kriege, die es im Mittleren Osten und eben dann auch in Afghanistan jetzt sich abgespielt haben. Und wie gesagt, das große Problem ist wirklich, und das war auch, ich glaube, es gab zwei Fehler, die in Afghanistan gemacht wurden. Der erste ist, dass ein korruptes Regime erst aufgebaut wurde und dann unterstützt wurde. Und der zweite große Fehler war, dass man Pakistan falsch verstanden hat und die strategischen Ziele von Pakistan nie wirklich versucht hat nachzuempfinden. Pakistan hat panische Angst vor Indien und möchte nicht sozusagen der Sandwich werden zwischen einem Regime in Kabul, das pro-indisch ist, und natürlich auf der anderen Seite dann Indien. Pakistan hat deshalb immer wieder die Taliban unterstützt, hat immer wieder verschiedene Refugien den Taliban angeboten, weil sie eben gedacht hat, dass NATO, dass der Westen eher oder näher zu Indien ist als jemals zu Pakistan. Und deshalb immer wieder diese Zielsetzung zu sagen, wir wollen lieber die Taliban an der Macht haben in Kabul als jegliches demokratisches Regime, das vom Westen unterstützt ist. Und ich glaube, hier ist wirklich einer der großen Fehler, dass die Amerikaner, aber genauso auch die Deutschen, NATO dieses große Problem nie wirklich verstanden haben, und wenn sie es verstanden haben, aber nie wirklich da irgendwie eine Politik entworfen haben, weil im Prinzip, also was wäre ein Politikvorschlag? Das wäre eine Aussöhnung zwischen Indien und Pakistan, und daran wurde nie wirklich gearbeitet.
Und um Saudi-Arabien hat man sich offenkundig auch nicht gekümmert. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass 9 der 15 Terroristen aus Saudi-Arabien kamen, was nicht unbedingt eine Schuldzuweisung sein muss, aber es gärt ja auch da, auch heute noch, und eine gewisse Unterstützung gab und gibt es sicherlich auch in Saudi-Arabien. Warum die Rücksicht der Vereinigten Staaten auf dieses Land? Das kann ja nicht alles mit Öl zu tun haben.
Es waren 15 von 19, waren saudi-arabische Attentäter. Unter anderem einer der 4 Piloten, Hani Hanjour, war ein saudi-arabischer Staatsbürger. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, dass Saudi-Arabien sich in diesen jetzt mittlerweile 20 Jahren immer wieder als verlässlicher Verbündeter gezeigt hat. Als die Saudis bzw. die Amerikaner ihre Fehler begriffen haben, haben die ja dagegen gehalten. Es gab auch in Saudi-Arabien eine große Terrorkampagne der Al-Qaida zwischen 2003 und 2005. Da haben die Saudis und die Amerikaner gemeinsam dagegen gehalten. Die Amerikaner haben die saudi-arabischen Sicherheitsbehörden so gestärkt, dass diese Terrorkampagne geendet hat. Und wir sehen tatsächlich von saudi-arabischer Seite heute nicht mehr die Unterstützung von problematischen Akteuren, wie wir sie vielleicht in den 80er und 90er Jahren gesehen haben. Die sind sehr viel vorsichtiger geworden. Heute sind die Problemfälle ganz andere. Man muss ein bisschen auf Katar schauen, das sehr gute Beziehungen nicht nur zu den Taliban, sondern auch zu Iran und zu syrischen Terroristen unterhält. Deswegen glaube ich, dass Saudi-Arabien ein anderer Fall ist. Pakistan ist einer. Heute müssen wir vor allem über die Türkei reden.
Wir reden gerade sehr über geopolitische Fragestellungen. Und ich frage mich gerade, inwieweit hat denn diese geopolitische Perspektive einen Einfluss auch auf die Behandlung der konkreten Probleme mit terroristischen Organisationen?
hat natürlich einen unglaublich großen Einfluss. Und ich möchte kurz noch was zu dem Kommentar von Herrn Dr. Steinberg sagen. Ich denke, man muss Saudi-Arabien ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt natürlich die Königsfamilie und die sind sehr eng an Amerika und haben da sehr und auf gewisse Weise leben auch ein sehr westliches Leben, auch wenn sie das öffentlich nicht zugeben. Aber dann gibt es natürlich auch private Akteure. Und ich würde sagen, von diesen privaten Akteuren gibt es immer noch Unterstützer. Unterstützer dann vor allem natürlich also nur von sunnitischen Vereinigungen. Aber da denke ich, gibt es schon noch immer Sponsoren von verschiedenen terroristischen Akteuren. Und deshalb, Saudi-Arabien ist ein sehr kompliziertes Land. Da kann man, glaube ich, nicht einfach nur sagen, dass die jetzt praktisch in die gute Welt abgewandert sind.
Welche Rolle spielt Al-Qaida eigentlich heute? Ihre Strukturen, ihre Top-Leute wurden massiv bekämpft, zerstört, getötet. Mit dem Islamischen Staat ist ein Nachfolger da, der ungleich brutaler antritt und offensichtlich auch eine gewisse Attraktivität dann auf Islamisten ausübt. Mehr als Al-Qaida. Ist Al-Qaida Geschichte?
Nein, noch nicht. Man kann tatsächlich beobachten, wenn man sich die amerikanische Politik nach 2001 anschaut, dass sie in einem Punkt erfolgreich ist. Die Al-Qaida wird tatsächlich massiv geschwächt. Vor allem in den Jahren rund um den Tod von Osama bin Laden. Das wurde oft etwas übersehen. 2010 bis 2012 wurde die gesamte Al-Qaida-Führungsspitze in Nordwaziristan, wo die Organisation ihr Hauptquartier unterhalten hat, in Pakistan, ausradiert. Es gab noch einige Personen, die überlebt haben, weil sie sich damals in iranischem Hausarrest befunden haben. Aber die Organisation war in diesen Jahren nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und zu der Zeit müssen wir dann eben konstatieren, dass eine andere Gruppierung, die Sie gerade schon genannt haben, der Islamische Staat, damals noch unter anderem Namen, im Irak erstarkt ist. Und ich glaube, das bringt uns auch auf den großen Fehler in der westlichen oder in der amerikanischen Terrorismusbekämpfung. Sie haben diese Erfolge gegen Al-Qaida dadurch zunichte gemacht, dass sie mit dem Irak einen ganzen Staat zerstört haben und damit massiv dazu beigetragen haben, dass eine irakische Organisation entstehen konnte, die dann 2014 sogar einen kleinen Quasi-Staat gegründet hat. Wir haben es heute mit dem IS zu tun, aber wir haben es auch immer noch mit kleinen Resten von Al-Qaida zu tun, die überall dort stark sind, wo Instabilität herrscht. Und das ist nun einmal so in Afghanistan, wo die Al-Qaida da sehr schwach ist. Auch der IS ist dort schwach. Der Irak ist ein Thema, vor allem aber ist es Syrien. Und da gibt es tatsächlich noch eine letzte Dependance von Al-Qaida, die sehr stark ist, mit Kämpferzahlen über 10.000 Mann und mit heute aktuell auch so etwa 40 Deutschen. In gewisser Weise würde ich sagen, hat sich die Bedrohung durch Al-Qaida normalisiert. Wir sind so etwa wieder auf dem Stand von 2010. Es gibt kleine Gruppierungen, die nicht so sehr die ganz großen Anschläge in den USA oder in Europa verüben können, die aber immer noch attraktiv sind. Und in Syrien, im Irak, in Afrika, in Afghanistan operieren und dort auch eine Gefahr darstellen. Die große Frage ist, inwieweit es denen gelingen kann, noch einmal so aufzuwachsen, dass sie auch zu einer Bedrohung über diese Regionen hinaus werden können.
Ich glaube, was ganz wichtig ist hier, ist zu verstehen, dass der Islamische Staat und Al-Qaida im Prinzip andere Zielsetzungen haben. Der Islamische Staat möchte wirklich einen Staat gründen, ein Kalifat sozusagen. Al-Baghdadi hat sich damals wirklich als auch der Kopf dieses Staates sozusagen basierend auf verschiedenen islamischen Texten immer wieder dargestellt. Al-Qaida ist eine globale Organisation und hat nicht so dieses Ziel, wirklich einen Staat mit all seinen Institutionen zu gründen. Und deshalb haben beide Organisationen sozusagen auch eine Berechtigkeit und infiltrieren Länder auf andere Weise und haben auch andere Unterstützungsgruppen.
20 Jahre nach 9/11, wie verändert der Terror die Welt? Unser Thema im SWR2-Forum diskutieren die Politikwissenschaftler Marina Henke und Guido Steinberg sowie der Journalist Thomas Nehls. Wer über den Kampf gegen den Terror spricht, der muss auch über Guantanamo und Abu Ghraib reden, über Folter und Menschenrechtsverletzungen durch Amerikaner. Hat der Westen bei dem, was er Krieg gegen den Terrorismus nannte, seine Werte und damit auch sein Recht auf Wertschätzung zumindest ein Stück weit eingebüßt, Herr Nehls?
Selbstverständlich. Guantanamo, Sie haben es genannt, ist natürlich ein bestehender Beleg Hoffentlich wird dort, wir wissen es ja nicht, da werden Journalistinnen und Journalisten auch nicht eingeladen oder auch nur zugelassen, ob dort noch gefoltert wird. Aber es ist nach wie vor dieses Lager nicht geschlossen. Ob es Folterlager gibt unter amerikanischer Regie in anderen Ländern, das wissen wir auch nicht. Es wird ja sogar eine Relaisstation wie Ramstein als geheimer Ort betrachtet und Journalisten werden auch dort nicht zugelassen, um nachzugucken, wie weit da Drohnen navigiert werden. All diese Dinge sind im Geheimen und möglicherweise, das ist ein bisschen provokativ gedacht, aber ich spreche es auch aus, eine Begründung, natürlich eine eingebildete und eine nicht akzeptable, für Terroristen, sich provoziert zu fühlen. Ich sage mal, solange die Devise gilt, Drohnen statt Dialoge, ist natürlich eine Gegenrechnung auch möglich. Und wir wissen, dass nicht nur primitive, steinzeitartig denkende Menschen auf der Seite der Taliban und anderer Terrororganisationen zu finden sind, sondern auch technisch Geschulte, die solche Dinge miteinander vergleichen und dann hochrechnen, welche Opfer der Westen zu beklagen hat. 2977 waren es vor 20 Jahren in New York und Washington. Und wie viele zivile, also unschuldige Drohnenopfer möglicherweise in Pakistan, in Afghanistan, im Irak und sonst wo zu betrauern sind. Denn natürlich kann auch für solche Menschen getrauert werden. Aber auch da als Journalist könnte es möglich sein, dass ich ein paar Quellen habe, aber die sind dann vielleicht nicht seriös. Und deshalb kann ich auch da zu Zahlen nichts sagen. Aber einige Andeutungen besagen schon, dass ein Mehrfaches an Menschen gestorben ist durch die abgeworfenen Bomben von Drohnen, die in Amerika entwickelt wurden, in Israel, aber auch in Deutschland, vielleicht mit Wissen von Rheinmetall in Düsseldorf etc. Diese Rechnungen, die werden ziemlich unter den Teppich gekehrt, auch in Medien hierzulande.
Der War on Terror, also dieser sozusagen diese Strategie, die dann entwickelt wurde nach dem 9/11, der bestand immer aus zwei verschiedenen Pfeilern. Der erste war eben diese Interventionen. Das war Irak, das war Afghanistan, aber natürlich dann auch an der Heimatfront. Und das war die Entwicklung von der NSA, wo wir vorher schon gesprochen haben, Geheimdienste und so weiter und so fort. Und hier, glaube ich, wirklich ein unglaublicher Push an Informationen und vor allem eben diese digitalen Informationen, also E-Mail und natürlich auch jegliche Handybenutzung und Abhörung und natürlich diese ganzen Geheimniskrämerei, die dann Edward Snowden öffentlich gemacht hat. Und hier, glaube ich, sind einfach Grenzen überschritten worden, an denen die bis heute noch arbeiten, weil sie eben, glaube ich, wirklich die Privatsphäre von Menschen auf der ganzen Welt nicht wirklich respektieren.
Nun, gleichzeitig haben die NSA, die CIA und das FBI damit für Sicherheit gesorgt. Man muss sich nur die großen Anschlagsplanungen in Europa anschauen, unter anderem die in Deutschland. Diejenigen, die aufgedeckt wurden, mit Ausnahme eben von Anschlägen wie am 13. November 2015 durch den IS in Paris, die gehen in der Regel darauf zurück, dass die Amerikaner aus der technischen Überwachung Informationen geliefert haben. Das gilt für die Sauerland-Attentäter, das gilt für die Düsseldorfer Zelle 2010, das gilt für weitere Zellen in den letzten Jahren, beispielsweise für den Attentäter, der versucht haben soll, Rizin herzustellen, um das dann irgendwo in Köln in einem geschlossenen Raum anzuwenden. Und das ist das große Problem, das wir Europäer, glaube ich, im Umgang mit den Amerikanern dort haben. Wir sind ohne die Aktivitäten dieser Behörden schutzlos. Wir wollen ja sogar jetzt den Bundesnachrichtendienst verbieten, im Ausland technische Überwachung in irgendeinem sinnvollen Ausmaß zu gestalten. Wir sind von ihnen abhängig, aber wir sind dann mit den Methoden nicht ganz einverstanden. Wenn wir andere Methoden anwenden wollen, müssen wir eigene Fähigkeiten entwickeln. Und das haben wir eben versäumt. Und das muss man dann sagen, das gilt dann eben auch nicht mehr nur für die Nachrichtendienste und die Polizei, es gilt auch für das Militär. Wir haben in den letzten 20 Jahren, polemisch könnte man auch sagen, in den letzten 16 Jahren unsere Bundeswehr so heruntergewirtschaftet, dass sie am Krieg in Afghanistan fast nicht mehr teilnehmen konnte. Vom politischen Willen hat es ohnehin gefehlt. Wir sind aus meiner Sicht vollkommen schutzlos.
Das heißt, wenn ich das mal zuspitze, Herr Steinberg, dann sagen Sie, die Tatsache, dass sich 9/11 nicht wiederholt hat, jedenfalls nicht in diesem riesigen Ausmaße, liegt nicht an der Antriebsschwäche oder dem Desinteresse von irgendwelchen Möchtegern-Touristen, sondern schlicht und einfach an den Erfolgen der Geheimdienste.
Ja. Ja, natürlich. Es hat Anschlagsplanungen aller Art gegeben. Sogar noch kurz nach 2001, man nennt das in der Fachwelt den Transatlantic Airliner Plot von 2006. Da ging es um Flugzeuge, die in Heathrow starten sollten und den Atlantik überqueren sollten. Dieser Anschlag wurde wahrscheinlich nur deshalb bekannt. Die Anschlagsplanungen wurden nur deshalb bekannt, weil Kontaktpersonen der Attentäter in amerikanischem Gewahrsam, man muss wohl davon ausgehen, auch unter amerikanischer Folter, ausgesagt haben. Und das ist das große Problem der westlichen Terrorismusbekämpfung. Da sind Methoden angewandt worden, mit denen wir nicht ganz einverstanden sein können. Aber für unsere Sicherheit, auch hier in Europa, waren all diese Maßnahmen grundlegend. Und wir sehen es. Wir haben es heute mit einer terroristischen Szene zu tun, die sehr viel diverser ist, weiter verbreitet, aber auch sehr viel größer als im Jahr 2001. Und das im Griff zu behalten, das wird auch in den kommenden Jahren ganz große Anstrengungen erfordern. Und zwar genau der Behörden, die wir da kritisieren, während wir gleichzeitig hier in Deutschland unsere eigenen Nachrichtendienste und auch die Polizei, vor allem die Nachrichtendienste, in einem Maß schwächen, das nicht möglich wäre, wenn nicht die Amerikaner die Drecksarbeit übernehmen würden.
Dann fühle ich mich ja fast veranlasst, Herr Dr. Steinberg, mich weltweit oder westlich weltweit bei den Nachrichtendiensten und Geheimdiensten zu bedanken, dass sie uns auch die Bedrohung, die eine oder andere, vom Hals gehalten haben. Ich bin aber völlig anderer Meinung. Ich denke mal und will eine Stufe davor fragen, was sind denn die Motive, frage ich den Terrorismusforscher, für Terroristinnen und Terroristen überhaupt loszulegen. Und da komme ich, wenn ich mir was zusammenreime, hoffentlich nicht, sondern wenn ich versuche, das seriös zu erarbeiten, auf Lügen aufgebaute Kriege, wie den irakischen. Ich war selbst dabei 2003, als im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Colin Powell übrigens auch einen angeblichen Beweis.
Der damalige Außenminister der USA.
Ja, der am 5. Februar 2003 sogar an die Wand warf, dieses Sicherheitsrats des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen, ein paar Bilder, die, wie sich dann herausstellte, der BND zur Verfügung gestellt hatte, angeblich 7 mobile Laboratorien. Es waren aber keine Laboratorien, sondern mehr oder weniger Feuerwehrautos. Ein Überläufer aus dem Irak hatte sie dem BND zur Verfügung gestellt. Der BND, der hatte sie weitergereicht, nicht etwa ungeprüft, aber jedenfalls nicht sehr seriös bis in die letzte Phase und Facette ausgeleuchtet. Also wir haben sogar einen kleinen Beitrag zu Beginn, denke ich mal, zugespitzt sage ich das, am Beginn dieses Irakkrieges, ein auf Lügen aufgebauter Krieg. Amerikaner haben sich dann eingemischt in Libyen mit Franzosen und Groß- und Briten, unterlaufen das Mandat der Vereinten Nationen. Also sind das nicht alles, das frage ich mich offen, und vielleicht den Terrorexperten, sind das nicht alles möglicherweise Beweggründe, natürlich keine zu rechtfertigenden, für Terroristen nicht stillzuhalten?
Natürlich sind sie das. Und ich habe das ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Der Irakkrieg ist der Sündenfall in der westlichen Terrorismusbekämpfung nach 2001. Schon allein deshalb, weil er mit Terrorismusbekämpfung nichts zu tun hatte. Und es ist tatsächlich zu beobachten, dass nach jeder Intervention in der islamischen Welt, und zwar einer Intervention in der Regel eines nicht-muslimischen Nachbarn oder einer Großmacht, die dschihadistische Bewegung neue Rekrutierungspools hat erschließen können. Das beginnt schon 1999 mit dem zweiten Tschetschenienkrieg, als hier in Deutschland ganz viele Türken plötzlich den Wunsch empfunden haben, doch an der Seite ihrer historischen Verbündeten im Kaukasus gegen die Russen zu kämpfen. Wir haben es dann 2001 in Afghanistan erlebt, 2003 im Irak, 2006 in Somalia, wo Äthiopien interveniert ist. Und wir haben es dann infolge des arabischen Frühlings auch in Syrien gesehen, wo es dann nicht mehr die ausländische Intervention war, sondern aus Sicht der Islamisten eine ungläubige Regierung, die ja tatsächlich das eigene Volk massiv bekämpft hat.
In Mali, in Nordafrika ist die Situation ja zurzeit ähnlich unübersichtlich und deprimierend wie in Afghanistan. Wen oder was verteidigen unsere Soldaten und Soldatinnen eigentlich da, Frau Henke?
Das ist ein Kooperationsfall mit Frankreich. Ja, das ist ein Kampf, in dem Frankreich sehr engagiert ist.
Aber es geht gegen Islamisten, den Islamismus. Und das Argument dahinter heißt ja auch immer, das soll keine neue Brutstätte für Exportterrorismus werden.
Ja, aber im Endeffekt gibt es ja praktisch viel komplexere Probleme mit einer Minorität der Tuaregs, die schon seit Jahrzehnten um ihr eigenes Territorium, ihre Unabhängigkeit dort kämpft. Und durch den Libyen-Krieg sind dort erst dann Waffen hingekommen und diese islamistische Infiltration. Also, was ich übrigens auch noch sagen möchte, dieser Eindruck, dass Terrorismus die größte Gefahr für den Westen darstellt, ist übrigens absolut übertrieben. Mein Kollege an der Hertie School, Professor Julian Wucherpfennig, hat Daten erhoben und hat gefunden, dass seit 2001 ungefähr ein Deutscher pro Jahr an einem terroristischen Anschlag stirbt. Ein Deutscher. Ich möchte das nicht hier jetzt in Vergleich stellen mit Autounfällen und jeglichen anderen Todesursachen. Aber trotzdem denken 48% der Deutschen, dass Terrorismus eben die größte Gefahr ist für den Westen. Aber ist es nicht. Und deshalb muss man da auch, glaube ich, ein bisschen einfach hinterfragen, warum konnte diese Gefahr des Terrorismus so groß werden? Was sind hier für Narrative? Was ist in den Medien geschehen, um dieses Phänomen des Terrorismus so wachsen zu lassen und für so eine Gefahr werden zu lassen, dass praktisch unsere Bevölkerung daran verzweifelt.
Wir können das ja gerade in Paris beobachten. In Paris wird gerade dem einzig überlebenden Attentäter der Anschläge von 2015 der Prozess gemacht, wo im Konzerthaus Bataclan und anderen Orten in Paris 130 Menschen ermordet wurden. Welche Bedeutung hat so eine juristische Aufarbeitung? Hilft sie Politik? Hilft sie der Gesellschaft?
Ich denke, auf jeden Fall hilft so etwas. Aber was wir da auch ganz klar sehen, ist eben, dass der Terrorismus, den es in Frankreich gab, aber natürlich dann auch in Brüssel, auf eine gewisse Weise auch in England, auch auf eine gewisse Weise hier in Deutschland, ist, was man nennt sozusagen der Homegrown Terrorism. Das ist mal was ganz was anderes als die Al-Qaida, die 9/11-Anschläge, wo eben schon auf eine gewisse Weise Ausländer, nicht Leute, die amerikanische Pässe hatten, diese Anschläge organisiert haben. Und da müssen wir, glaube ich, als Europäer uns ganz genau anschauen, warum gibt es diese erste Generation, manchmal zweite Generation von Immigranten, die Muslime sind, aber manchmal auch nicht, die erst später konvertieren. Warum haben sie diesen Hass? Warum sind sie so zu diesen verschiedenen Ideologien, ob das jetzt der Islamische Staat ist oder Al-Qaida, angezogen? Und warum wollen sie eben diese Anschläge und dieses Unheil über ihre Mitmenschen praktisch sehen? Da müssen wir einfach viel mehr einfach verstehen, warum fehlt es an Integrationsmöglichkeiten? Ganz viele von diesen Radikalisierungsprozessen finden in Gefängnissen statt. Was sind hier wirklich innenpolitisch? Also was findet statt in Deutschland? Was findet statt in Frankreich? Was findet statt in Belgien und natürlich auch in Großbritannien, das dann zu dieser Radikalisierung führt? Das sind die großen Fragen, die wir uns jetzt, was der Terrorismus angeht, fragen müssen.
Aber möglicherweise muss man natürlich auch vielleicht sich an einen Tisch setzen, um Gefahren abzuwehren. Und zwar ja im Dialog einmal mehr. Also nicht nur, ich meinte jetzt nicht in den nächsten Tagen und Wochen mit Taliban reden, damit man möglicherweise Gefahrenmomente mindert. Das meine ich übrigens auch ernst, aber auch mit Amerika als nun mal der einzig verbliebenen Supermacht. Darüber reden, über Konzepte, und nicht nach 20 Jahren Afghanistan-Krieg feststellen, dass Nation Building nun wohl doch der falsche Rat war, vernetzte Sicherheit oder wie immer das hier Minister, Ministerinnen später auch noch da erwogen haben. Und der andere sagte dann nämlich Amerika, nein, das alles ist ein Terror, ein War on Terror und sonst nichts. Es geht um Vergeltung, es geht um Prävention. Man ist sich ja bis heute eigentlich nie einig gewesen, wer nun was macht, obwohl man eine Koalition der Willing Coalition of the Willing da 20 Jahre hat praktizieren lassen. Und dann haben wir in Ergänzung zu dem, was Henkel gerade sagte, natürlich dann durchaus noch Schadensbewältigung zu verrichten in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Flüchtlinge, Frauen und Männer, kommen jetzt aus Afghanistan, sie sind gekommen aus dem Irak, aus Syrien. Also insofern, ich weiß auch nicht, Herr Dr. Steinberg, ob man nicht irgendwann auch mal mindestens addieren sollte, was diese Länder auch an Nachfolgekosten solcher Kriege übernommen haben. Und das ist ja eher Europa, denn diese Damen und Herren Flüchtlinge, die gehen ja nicht nach Amerika. Und dann erscheint auch diese leidvolle Forderung nach 2% mehr von allen, die in der NATO sind, vielleicht ein bisschen in anderem Licht.
Meines Erachtens ist das mit dem Dialog immer schwieriger geworden. 2001 waren wir noch ein Partner, 1999 im Kosovo sogar ein Partner, der teilgenommen hat. Seit 20 Jahren hat die Bereitschaft der deutschen Politik und der deutschen Gesellschaft, in irgendeiner Weise an der Terrorismusbekämpfung teilzunehmen, doch deutlich abgenommen. Trotz der Präsenz deutscher Soldaten in Afghanistan haben sie nie teilgenommen. Seit dem Jahr 2008, seit das KSK nicht mehr dort präsent ist. Wir haben auch in den großen Konflikten anderswo nicht beigetragen, beispielsweise in Syrien, wo die Amerikaner bis heute dafür sorgen, dass der IS so stark geschwächt ist, dass er nicht mehr in Europa Attentate ausüben kann. Also wir profitieren massiv von den amerikanischen Maßnahmen. Wir tun aber nichts. In Mali machen wir so ein bisschen mit, aber nicht so richtig, nämlich nicht bei der Terrorismusbekämpfung. Ich sehe nicht so recht, warum die Amerikaner mit uns überhaupt reden sollten. Ganz einfach deshalb, weil wir nicht dabei sind.
Aber wir waren doch immerhin, das wird doch die Statistiken nicht verdreht haben, zweitgrößter Truppensteller und die Männer und auch ein paar Frauen, die da waren, 160.000 immerhin in diesen 20 Jahren allein aus Reihen der Bundeswehr, die haben doch nicht nur Brunnen gebohrt.
Nein, das ist richtig. Aber in dem Moment, als klar wurde, dass diese Region rund um Kunduz, die ja etwas spöttisch Bad Kunduz genannt wurde am Anfang, dass die halt doch für die Taliban ein wichtiger Kriegsschauplatz ist, da haben sich die Deutschen in ihre eigenen Basen zurückgezogen und haben die Bekämpfung der Taliban eingestellt. Man konnte das daran ganz gut festmachen, dass bei der Truppenaufstockung von 2010 die 5000 Deutschen, die eigentlich Kunduz sichern sollten, ersetzt wurden durch 5000 Amerikaner. Die Deutschen blieben dort, aber die Amerikaner haben die Bekämpfung der Taliban übernommen. Also vieles von dem, was da unsere Politik erzählt hat, von Bekämpfungsmaßnahmen, das stimmt ganz einfach nicht. In den letzten 10 Jahren war das wichtigste strategische Ziel deutscher Politik, zu verhindern, dass ein weiterer deutscher Soldat fällt. Das ist natürlich keine Strategie, mit der man irgendeinen Konflikt für sich entscheiden kann.
Die Tatsache, dass wir in relativer Sicherheit leben heute, womit hat sie nun vor allem zu tun? Mit effektiven Geheimdiensten, mit Militäroperationen in fernen Staaten, mit einer offenen multikulturellen Gesellschaft oder letztlich vielleicht auch mit diesen riesigen Betonklötzen, die vor den Weihnachtsmärkten stehen und die man dann liebevoll mit Holz zu Weihnachtshütten verschönert.
Ich denke, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass Amerika uns auf eine gewisse Weise beschützt. Das muss man immer wieder sich ganz genau anschauen. Aber natürlich, dieser Schutz kommt auch mit Kosten und es ist auf keinen Fall ein perfekter Schutz. Aber dieser Schutz wird jetzt langsam auf eine gewisse Weise abnehmen.
Es ist hoffentlich keine Ruhe vor dem Sturm. Es ist hoffentlich eine, wie die Statistik ja besagt, tatsächlich eingetretene Pause bzw. eine Milderung der terroristischen Taten in den vergangenen Jahren. Und damit es so bleibt und es nicht etwa eine Ruhe vor dem Sturm gewesen sein sollte, sollten wir den Gesprächskreis ausweiten, die Länder einbeziehen, die auch Grund haben vor islamischen Einflüssen, sich zu fürchten, nämlich Russland und China, und natürlich auch einzudämmen, und zwar in Augenhöhe eine große Kulturnation wie den Iran, die sicherlich Dreck am Stecken hat und auch Terroristen finanziert hat, aber Europa hat auch mal mit Milosevic und ähnlichen Figuren gesprochen, also Dialog statt Drohnen und nicht umgekehrt.
Sicherheit entsteht durch Sicherheitsbehörden, gerade in einer Welt, in der die Bedrohungen doch deutlicher sichtbar werden als zuvor. Und die Deutschen haben beim Thema Dialog, Diplomatie weniger Probleme als im Sicherheitsbereich. Ich denke, dass wir da gezwungen werden, in den nächsten Jahren sehr viel mehr zu machen, weil es stimmt, was die Frau Henke sagt, die Amerikaner werden weniger bereit sein, für unsere Sicherheit zu sorgen, als sie das heute noch sind.
Das war das SWR2-Forum 20 Jahre nach 9/11. Wie verändert der Terror die Welt? Mit Dr. Guido Steinberg von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Professorin Marina Henke von der Hertie School of Governance in Berlin und dem Journalisten und Zeitzeugen Thomas Nehls. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm, und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.